BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu einem Ratsch, einem Bücherratsch heute. Über ein Buch, das heißt Mühlensommer. Die Autorin Martina Bogdan wird gleich bei mir zu Gast sein und hat etwas geschafft, was sich jede Autorin und jeder Autor wünscht. Es ist das erste Buch und ist innerhalb kürzester Zeit und das schon seit Wochen in der legendären Bestsellerliste gelandet. Es handelt von dem Leben von Maria, die aufs Land zurückkehrt, nachdem sie in der Großstadt gelebt hat, durch ein familiäres Problem und dort in einer idyllischen Mühle mit ihren Eltern und ihrer Familie Familiengeschichten aufarbeitet und auf einmal entdeckt, dass dieses Leben auf dem Lande so viel Schönes hatte. Die Autorin Martina Bogdan ist selbst geboren in Weißenburg auf einem Einödhof in Mittelfranken aufgewachsen, hat dann in Nürnberg studiert und lebt seit langem in München und ist einiges Autobiografisches aus ihrem Leben in dieses Buch eingeflossen. Was? Darüber unterhalten wir uns gleich. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu Martina Bogdan, meinen Gast heute. Schön, dass du da bist.
Hallo und schön, dass ich da sein darf. Hallo Hermine.
Wir haben während der Nachrichten schon ein bisschen vorgeratscht, wie sich's beim gescheiten Ratsch gehört, und haben gesagt, eigentlich redet sich's leichter, wenn wir uns duzen, weil wir beide so Erinnerungen über das Landleben ausgetauscht haben und da ist uns das Sie ein bisschen komisch vorkommen.
Außerdem ist Hermine einer meiner Lieblingsvornamen und deswegen finde ich es schön, wenn ich den ein paar Mal aussprechen darf.
Du kannst mir glauben, in den 70er Jahren hätte ich viel lieber Martina geheißen. Also Harry Potter oder Harry Potter hat den Namen Hermine wieder zu einem größeren, einem besseren Image
gebracht. Auf jeden Fall.
Wir haben beide Wurzeln auf dem Land und haben dann jetzt schon einiges ausgetauscht. Und das mit dem Du war mir zu vertraut. Ich habe den Roman natürlich gelesen, Mühlensommer. Und da ist auch sehr viel Autobiografisches dabei. Und wenn man dann von einer Autorin oder einem Autor was liest, was teilweise biografisch ist, dann meint man schon, ihn zu kennen. Wie schwer war das für dich zu sagen, ich schreibe über mich? Weil, ich habe ja eingangs gesagt, dir ist was gelungen, was sich jeder wünscht. Du sagst auf sanften Druck aus dem Freundeskreis, gut, dann schreibe ich jetzt halt mal ein Buch über Mühlen und übers Leben auf dem Land und landest sofort in der Bestsellerliste und bist dort seit mehreren Wochen mit Mühlensommer.
Ja, damit war tatsächlich erstmal überhaupt gar nicht zu rechnen. Und also, dass ich über mich selbst geschrieben habe, hatte ich, glaube ich, am Anfang gar nicht so das Gefühl, sondern diese ganze Geschichte war irgendwie in mir drin. Also ich habe mich hingesetzt und angefangen zu schreiben, tatsächlich, weil ein Freund gesagt hat, Martina, du bist so lustig und du kannst so gut erzählen, du schreibst jetzt ein Buch. Und ich habe gesagt, nein, ich habe nichts. Also ich habe noch nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben, überhaupt was zu schreiben. Ich habe ein sehr ausgefülltes Leben, sehr viel zu tun. Und dann hat er aber, der ist selbst Autor und Musiker, auf einer Bühne vor vielen Leuten gesagt, die Martina schreibt jetzt ein Buch. Und meine Freundinnen haben mich angeschaut und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann war ich aber ein bisschen in meiner Eitelkeit doch erwischt und habe mich zu Hause hingesetzt und habe eine Kurzgeschichte geschrieben. Und diese Kurzgeschichte hat es tatsächlich auch in den Roman geschafft. Es ist die Geschichte mit dem Aal, sag ich nur in Klammern dazu, weil du hast ja schon gelesen. Und auf jeden Fall habe ich es ihm geschickt und habe gesagt, es reicht für eine Kurzgeschichte, aber einen Roman zu schreiben, dafür reicht's nicht. Und dann hat er nur geantwortet, also vielen Dank, ich habe es weitergeleitet an meinen Verlag, nämlich Kiepenheuer und Witsch in Köln. Und zwei Wochen später hat Kiepenheuer und Witsch sich gemeldet und hat gesagt, also wir wissen nicht genau, was es ist, aber wir haben so gelacht, Martina, wir können dich nur bitten, mach weiter. Es ist was Besonderes. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einfach angefangen zu schreiben.
Jetzt bist du im Hauptberuf Fotografin, also du arbeitest viel mehr mit optischen Eindrücken. Mhm. Wenn man das beruflich gar nicht macht, kann man das wirklich sagen, ich setze mich jetzt hin, ich meine, du hast auch noch drei Söhne und einen Beruf, schreib mich jetzt hin und leg los. Ist dann was in einem drin und sagt, das muss jetzt raus?
Also da ist irgendwas passiert. Ich hatte das ja wirklich nicht vor, aber als ich mich hingesetzt habe und angefangen habe, diese Sätze zu formulieren, ist mir plötzlich auch klar geworden, dass mein Beruf als Fotografin mir natürlich total zugutekommt, weil mein Beruf ist es ja, Bilder zu kreieren. Und das heißt, ich muss diese Bilder, die ich fotografiere, auch vorher oft beschreiben. beschreiben oder erklären oder besprechen. Mhm. Und da war mir plötzlich klar, dass ich Welten schaffen kann, einfach mit Worten. Und das ist viel einfacher tatsächlich beim Schreiben, weil man hat Zeit, ja, und man kann es genauso ausrichten und das Licht genauso stellen, wie man sich das vorstellt beim Schreiben. Beim Fotografieren ist einfach der Zeitdruck viel größer und ich glaube, dass tatsächlich in meinem Leben oder in meiner Karriere als Fotografin es selten passiert ist, dass ein Foto eins zu eins so ausgesehen hat, wie es vorher in meiner Vorstellung war. Also, dass ich es exakt so hinbekommen habe, wie meine Fantasie oder meine Kreativität mir das irgendwie vorgegeben hat. Das ist wirklich ein Ausnahmemoment gewesen und beim Schreiben ist es eben nicht so, weil da kannst du wirklich noch das hundertste Mal einen Buchstaben, ein Satzzeichen, ein Wort verändern, bis es dann genauso dasteht, wie man es möchte.
Also hast du die Bilder im Kopf entstehen lassen. Mhm, das ist eigentlich das, was wir hier im Hörfunk auch machen.
Ja, genau.
Wie das Buch dann entstanden ist und worum es überhaupt geht, darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Bei uns im BR-Heimatstudio steht eine Gitarre und als Martina Bogdan reingekommen ist, hat sie sofort die Gitarre genommen und angefangen zu spielen. Ich glaube, die gehört dem Arthur Dittelmann. Musik und Volksmusik war in eurer Familie oder in Mittelfranken war schon auch ein Thema. Da ist schon viel musiziert worden, wie immer auch. Auf dem Land.
Ja, wie immer auf dem Land, wobei aber ich glaube, ich bin die Einzige in der Familie, die tatsächlich noch Musik macht. Also ich habe klassisch mit der Blockflöte angefangen, wie alle kleinen Mädchen auf dem Land. Eine Stunde Flötenunterricht hat 10 Eier gekostet, das war die Bezahlung. Es wurde irgendwann teurer, ist auf 11 Eier dann quasi gestiegen, der Preis, aber dieses eine Ei hat ja nicht in die Schachtel gepasst, es ist dann also meistens kaputt gegangen. Daraufhin hat die Flötenlehrerin gesagt, wir machen es wieder günstiger, kostet wieder 10 Eier. Und dann habe ich Gitarre tatsächlich gelernt, aber eben nur ein bisschen Begleitung.
Wie viele Eier hat der Gitarrenstunde gekostet? Das war dann schon in D-Mark.
Das war dann schon in D-Mark. Da war die Währung, war schon die erste Währungsreform von Eiern auf D-Mark. Und dann habe ich tatsächlich eigentlich viel zu spät, mit 14, habe ich dann angefangen, noch Klavier zu lernen. Und habe mir einfach sehr, sehr lange ein Klavier gewünscht und irgendwann haben meine Eltern das tatsächlich möglich gemacht, dass wir ein Klavier gekauft haben und das mit auf den Hof genommen haben. Und dann habe ich Klavier gelernt und das spiele ich tatsächlich heute noch, eigentlich jeden Tag, so 15 Minuten. Nicht gut, aber mit sehr viel Leidenschaft.
Das ist doch die Hauptsache, Musik muss Freude machen. Ja. Und es ist wirklich, wenn jemand auf dem Land aufgewachsen ist, habe ich hier schon bei den Ratschen gemerkt, fast jeder hat ein Musikinstrument mal gelernt im Leben. Weil an den kleineren Orten ist einfach Musik so was Verbindendes.
Ja,
da geht man in einen Musikverein oder in einen Chor oder zur Blasmusik und musiziert miteinander. Ja. Das macht froh.
Ja, und das bringt auch die Leute einfach zusammen. Mhm. So bei meinen Eltern, wenn dann, es gibt einmal im Jahr jemanden, der kommt vorbei mit dem Schifferklavier und dann sitzt der da unterm Baum und da merkt man einfach, wie sofort alle ein bisschen innehalten und zuschauen und hinkommen. Und das ist echt was Schönes.
Wie kam es jetzt überhaupt dazu, dass deine Freunde gesagt haben, die Martina ist so lustig oder erzählt so lustig, die sollten ein Buch schreiben? Lustig allein sein reicht ja nicht. Die wussten ja auch Biografisches von dir, dass du an einem der idyllischsten Orte in Bayern aufgewachsen bist.
Ja, tatsächlich. Also, ob sie wussten, dass ich über mich selbst schreiben würde, das weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach, also ich habe schon immer gerne erzählt und meine beste Freundin sagt manchmal, make up a story ist ja dein großes Talent. Also eine Geschichte, die passiert, ein bisschen schneller, fröhlicher, lauter, bunter zu erzählen, das konnte ich schon immer gut. Und ich glaube, das war die Idee, die mein Freund damals hatte, dass er gesagt hat, schreib doch was. Was dabei rauskommt, war vielleicht gar nicht so klar.
War es dir klar?
Mir war es schnell klar, dass diese Geschichten, die ich da habe, dass die so in mir drin sind, dass die rauskommen und dass die dann halt noch ein bisschen was drumherum kriegen. Und dann kam dazu, dass einfach auch die besten Geschichten am Land einfach passieren. So sind ein paar Episoden im Roman tatsächlich nicht mir passiert, sondern die habe ich da einfach aus der Tageszeitung gefischt. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einem Hausmeister, der in seinem Auto in den Wald fährt im Hochsommer und sich zwischen zwei Bäumen verkeilt und nicht mehr rauskommt. Und diese Geschichte ist tatsächlich passiert. Ein älterer Mann ist mit dem Auto in den Wald gefahren und hat sich zwischen zwei Bäumen verkeilt im Hochsommer und war da 2 Tage oder 3 Tage eingesperrt, wurde dann von einem Feueraufklärungsflugzeug entdeckt und das Leben gerettet hat ihm einen Kasten Wasser, den er dabei hatte.
Und
in meinem Roman habe ich den Kasten Wasser durch einen Kasten Bier ersetzt oder durch 3 Kisten Bier. Ich habe ein sehr gutes Autoradio eingebaut, dass der Mann, der da im Auto saß, auch live aus dem Stadion hören konnte. konnte. Und somit wurde die Geschichte eine ziemlich gute und auch mit einem guten Ausgang.
Aber die Freiheit hat man natürlich dann als Autorin, dass man sagt, es soll ja keine Autobiografie sein, nur biografische Elemente einfließen, dass man es ein bisschen ummodeln darf.
Genau, und es ist tatsächlich schon ein Schritt zu sagen, man ist nicht diese Figur in dem Roman, sondern die hat bestimmt Züge, die ich habe und andersrum, aber dass es tatsächlich ein Roman ist, das muss einem immer klar sein. Und manchmal fällt es mir eben auf, wenn die Leute mich mit Maria ansprechen.
Das ist die Hauptfigur eben in deinem Buch.
Das ist die Hauptfigur und natürlich ist Maria und Martina sind schon sehr ähnlich, aber da merke ich doch, wie es sich dann miteinander vermischt.
Jetzt erzähl doch mal von der wirklichen Mühle von euch zu Hause.
Ja, also groß geworden bin ich auf der Mäusleinsmühle. Das ist in Mittelfranken. Ich sage immer, genau in der Mitte zwischen Nürnberg und Augsburg, da liegt der Brombachsee. Und den kennen ganz viele in Bayern.
Das Ausflugsziel.
Genau, das Ausflugsziel. Und der Brombachsee, der wurde ja vor 35 Jahren ungefähr künstlich aufgeschüttet. Und in diesem See sind 11 alte Mühlen versunken und ertrunken und verschwunden. Und nur 2 sind am Brombach stehen geblieben. In der einen, das ist die Mandlesmühle, ist jetzt das Talsperrneubauamt untergebracht. Und die letzte Mühle, bevor der Brombach in die Rezat fließt, ist die Mäusleinsmühle. Und die liegt dort wie auf einer Insel. Also da kommt der Brombach und teilt sich an einem alten Wehr, ein alter Wasserfall, in 2 Flussarme. Und der umschließt quasi diesen Hof wie eine Insel mit, eben umschließt die, als würde er sie umarmen und danach fließt er wieder zusammen und mündet dann in die Rezat. Und diese Mühle wurde das erste Mal erwähnt, 1250, glaube ich, das erste Mal. Und ja, es war halt eine alte Mühle. Und die Mühle ist tatsächlich dem Mehl treu geblieben. Also jetzt heute haben meine Eltern dort eine Direktvermarktung. Die backen dort Brot in einem alten Ofen, wie im Museum, sage ich immer, wie im Museum beim Wasmeier. Also mit Feuer und tatsächlich das Holz wird aus dem Wald geholt, Sauerteig. Und da backen die 3 Tage die Woche Brot. Und das ist einfach wunderschön, wenn man dahin fährt, weil es nicht nur gut aussieht, sondern auch gut riecht.
Frisches Brot.
Ja.
Man hat es richtig in der Nase. Mhm. Aber das ist, was ich ja vorhin gesagt habe, einer der schöneren Plätze in Bayern, wo du aufgewachsen bist.
Ja, total. Und also als Kind weiß man es natürlich nicht zu schätzen, was für ein Kleinod da unter den Füßen man hat. Aber jetzt, wenn ich da hinfahre, ich habe es auch im Nachwort geschrieben, dass es mir einfach das Herz anrührt, wenn ich da hinkomme. Und auch wenn ich wieder fahren muss, weil es einfach so ein guter Platz ist.
Und dieses Idyllische, dass da auch noch Brot gebacken wird und dass das eine Mühle ist, die noch im Betrieb ist. Deine Eltern haben aber, jetzt reden wir vom realen Leben, ja, das müssen wir immer ein bisschen hin und her schieben. Deine Eltern haben eine Landwirtschaft gehabt früher. Ist das dann so wie im Buch, die Figur Maria, die sich erinnert, wie man zum Beispiel, was ich noch nie erlebt habe, bin nicht in der Landwirtschaft aufgewachsen, wie Ferkel auf die Welt kommen.
Ja, genau.
Also wer das so genau beschreibt, muss es schon mitgemacht haben.
Genau, das denke ich auch. Also daran erkennt man doch, dass ich viele Dinge, die da passieren im Roman, auch wirklich erlebt habe. Also meine Eltern hatten tatsächlich eine klassische Landwirtschaft, aber eben so eine Landwirtschaft, wie sie es heute vielleicht nur noch ganz selten gibt. Sowas gibt es fast gar nicht mehr. Man kann von so einer Landwirtschaft 30 Kühe, 50 Schweine, man kann davon nicht mehr leben, man kann keine Familie mehr davon ernähren. Manchmal, wenn ich erklären soll, was ist es denn für ein Blick, dann sage ich, wir alle wissen ja noch, wie ein Gletscher aussieht, ein gesunder Gletscher, und haben alle ein Gefühl dafür, dass die verschwinden, dass fast nichts mehr übrig ist. So zum Beispiel auf der Zugspitze, wo jeden Sommer dann eine Plastikfolie drüber gelegt wird. Und wir alle wissen, in 10 Jahren wird es das überhaupt nicht mehr geben. Und genauso, glaube ich, ist es mit diesen Bauernhöfen oder mit diesem Bauernhof, der im Mühlensommer beschrieben ist. Das verschwindet gerade. Und das ist eben dieser Einblick, den es dann noch gibt in diese Kindheit. Und ja, meine Eltern haben tatsächlich aber auch keine Tiere mehr. Also haben mit den Milchkühen aufgehört und mit der Ferkelzucht. Es gibt nur noch ein paar Katzen und das war's. Es gibt da jetzt keine Tiere mehr. Und es gibt Wald, der wird eben dazu bewirtschaftet, dass die Öfen fürs Brot das Holz bekommen. Und mein großer Bruder, der ist sehr interessiert, der versucht gerade den Wald ein bisschen umzuforsten, dass er einfach die Hitze besser aushält, sich dem Klima besser anpassen kann. Und das sind die Dinge, die jetzt quasi viele Landwirte beschäftigen. Wie geht's denn weiter? Und diese kleinen sind vielleicht, ich weiß es nicht, gibt es in Deutschland wahrscheinlich noch ein paar, aber nicht mehr viele.
Ja, aber als du jung warst, und das ist ja noch nicht so lange her, war das so selbstverständlich, was so eine dörfliche Gemeinschaft ist oder wie man mit Landwirtschaft oder auf dem Land aufwächst. Das ist dann jetzt schon sehr schnell gegangen.
Total. Und was ja wirklich erstaunlich ist, dass ja regionale Produkte total hochgelobt werden. Aber eigentlich muss man sagen, wo kommen die denn dann noch her? Wäre es nicht ein viel schöneres Gefühl, die würden von kleinen Bauernhöfen kommen. Aber ich glaube, dass das wirklich nur noch im Bio- und im Demeter-Bereich möglich ist. Aber die anderen Höfe, das sind einfach auch große Maschinerien, die da laufen.
Es ist ja selbstverständlich, dass man als Kind nicht wertschätzt, wenn man in einer Idylle und im Paradies aufwächst. Das kann man ja nicht reflektieren als Kind und sagen, bei uns ist es so schön, woanders ist es nicht so schön. Und dass Kinder aus dem Haus gehen wollen, du hast ja selber drei halbwüchsige oder fast schon erwachsene Söhne, das ist einfach ganz normal, dass man raus muss, ja, aus dem Nest.
Also ich wollte unbedingt wirklich auch so schnell wie es geht weg, und nach dem Abitur war mir klar, ich will wirklich in einer Straße wohnen, in der es keinen einzigen Baum gibt. Also auf der Mühle ist es ja so, dass die nächsten Nachbarn tatsächlich zwar noch in Sichtweite sind, aber schon mehr als 100 Meter weit weg, und deswegen wollte ich einfach direkt in die Stadt, und das habe ich dann auch gemacht und bin nach Nürnberg eben und habe dort eine Ausbildung als Fotografin dann angefangen.
Mit einem geschärften Blick für Schönes, wer in so einer schönen Landschaft aufgewachsen ist wie du.
Ja, beziehungsweise ich habe erst bei Grundig gelernt, da musste man Fernseher fotografieren. Aber jetzt inzwischen fotografiere ich tatsächlich lieber schöne Sachen. Ja.
Das Mädchen aus der Mühle, Martina Bogdan, bei mir zu Gast, die mit ihrem Buch Mühlensommer, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einen Bestseller geschrieben hat. Da werden sich aber die Familienmitglieder und die Nachbarn und die Freunde gefreut haben, dass du so eine Hommage an die Zeit auf dem Dorf geschrieben hast, an die Zeit, in der ihr in der Mühle gelebt habt, wo deine Familie immer noch ist. Du hast dir erzählt, es gibt dann doch einen echten Bruder, so wie ein Roman, der den Hof weiter bewirtschaftet, beziehungsweise die Mühle.
Ja, also es gibt nicht nur einen Bruder, es gibt tatsächlich, waren wir fünf Kinder und sind es immer noch. Also es gibt zwei,
da hinten drin, ja.
Gibt zwei Jungs und drei Mädchen, genau. Und wir fahren alle total gern auf die Mühle und sind dort, und es leben auch welche dort. Also das ist tatsächlich ein Platz, der wird dieser Familie einfach bleiben und dieser Familie auch gerecht, weil es meiner Meinung nach doch nichts Besseres gibt, als Familie zu haben.
Und einen Familientreffpunkt und ein Elternhaus.
Genau, und eine Selbstverständlichkeit in diesem Bereich ist wirklich was ganz Kostbares. Und das ist was ich mir immer wieder bewusst mache, wie schön es ist, dass man einen Ort hat, den man Heimat nennen kann. Und obwohl der Begriff Heimat ja so belegt ist, manchmal denke ich mir aber, das Gefühl Geborgenheit, wenn das dafür stehen könnte, kann ich es für mich am besten erklären.
Das ist eine schöne Definition.
Hm.
Und mit so vielen Kindern, also Geschwistern und Nachbarskindern und Dorfkindern aufgewachsen zu sein, prägt dann auch fürs Leben.
Das stimmt. Wobei aber ich bin ja mit meinem Bruder eigentlich alleine fast groß geworden, weil wir hatten ja keine Kinder um uns drumherum. Das heißt, wir beide mussten uns genug sein. Und das heißt, wir haben versucht, diese Sachen, die Jungs gerne machen, mit den Sachen, die Mädchen gerne machen, irgendwie zu verbinden, und haben schon eine Mischung gefunden. Also wenn wir eine Sprungschanze über eine Matschpfütze gebaut haben, dann durfte ich den Matsch anrühren und mein Bruder die Sprungschanze bauen.
Und umgekehrt? Das waren dann eher die Jungs-Sachen, wobei das waren ja fließende Übergänge. Wer auf dem Bauernhof aufwächst, der unterteilt nicht, was machen
genau.
Die Buben, was machen die
genau.
Mädels.
Genau, da geht es halt nur darum, wer kann ein bisschen, wer hat ein bisschen mehr Kraft in den Armen und wer ein bisschen weniger. Also das würde ich auch sagen, da gibt es keine so klare Trennung.
Wer kann besser klettern, wer kann besser davonrennen.
Genau.
Aber bei der Stallarbeit war sie ja auch dabei, sonst hättest du nicht eingangs die Figur Maria gleich in ihre alten Gummistiefel schlüpfen lassen.
Ja, tatsächlich waren wir eingebunden als Kinder, aber für uns war das ganz selbstverständlich, weil wir ja auch so groß geworden sind. Und auch im Nachhinein stelle ich das überhaupt gar nicht in Frage, sondern sage, das war bestimmt an Sommertagen nicht so schön, wenn die anderen im Freibad waren. Und für uns war klar, wir müssen um 5 aber in den Stall gehen. Aber im Nachhinein denke ich mir manchmal, vielleicht fehlt der heutigen Kindergeneration ja auch so eine Verbindlichkeit oder so eine Zusage an den Alltag, zu sagen, ja, wir helfen irgendwie zusammen, wir sind bereit mit anzufassen. Also da denke ich öfter drüber nach jetzt, aber ich habe es gern gemacht.
vier Kinder wart ihr, fünf?
Wir waren fünf, genau.
Und hat dann jeder spezielle Aufgaben gehabt? Der eine im Stall, der andere beim Heuen?
Ja, es gab schon, wobei mein älterer Bruder und ich quasi die Vorreiter waren und dann gab es erstmal eine Pause, bis die anderen drei kamen. Aber wir beide, also ich war am Anfang dafür zuständig, die Kälbchen zu füttern. Und mein Bruder, ich glaube, der hat die großen Kühe gefüttert, ja. Man, also da kann man auch gleich sagen, die Kälber haben ja zum Beispiel, also Kühe haben oben keine Zähne im Kiefer, die haben nur unten oder verwechsle ich's. Also auf jeden Fall gibt es auf einer Seite das nur Zahnfleisch. Man kann also einer Kuh ohne Angst zwei Finger in den Mund stecken, also einem Kälbchen, da haben wir das halt gemacht, die nuckeln an den Fingern. Das macht man, bevor man den Kälbchen quasi den Eimer mit dem Sauger hingibt, versucht man sie dazu zu bringen, halt sich daran zu gewöhnen, dass sie jetzt nicht aus der Kuh trinken, aus dem Kuhäuter, sondern aus einem künstlichen, also nicht dem Fläschchen, aber dem Eimer. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die erwachsenen Kühe. Ich glaube nicht, dass da noch Zähne wachsen, also vorne zumindest.
War damals die Mühle schon in Betrieb oder kam das erst später?
Also die Mühle selber, da hat mein Großvater noch Mehl gemahlen, aber hat dann schon aufgehört, die Mühle quasi zu betreiben. Und dann die Landwirtschaft gab es aber wirklich schon nach der Industrialisierung hat eigentlich das mit der Landwirtschaft angefangen, so wie viele Mühlen, die dann gemerkt haben, sie können nicht mehr vom Mehl mahlen alleine leben, dass sie dann einfach da sich was dazu holen müssen. Oder es gab es einfach schon an dem Ort, weil es halt viele Ländereien drumherum gab, viel Acker, viele Felder. Also man konnte das Futter für die Tiere auch produzieren.
Es hört sich nach einer schönen Kindheit an, aber es ist ja auch, wie du sagst, die anderen waren im Freibad und ihr habt halt mitgeholfen.
Ja,
und große Ferien waren für Landkinder nicht so lustig. Ja. Da hat man dann Johannisbeeren brockt und alle möglichen anderen Sachen machen müssen.
Also das war tatsächlich ein Moment, wo ich sage, in der Schule am letzten Schultag, wenn die Kinder erzählen durften, wo sie in Urlaub hinfahren. Und das gab es einfach nicht. Das war tatsächlich ein bitterer Moment, aber ich sitze ja jetzt hier, ich habe es auch überstanden. Und was daraus resultiert ist und was ziemlich schön ist, ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, das nochmal mit ganz anderen Augen sehe. Also ich kann mich zum Beispiel total gut erinnern, dass ich mit 16 Jahren beim Frankreich-Austausch das erste Mal das Meer gesehen habe. Und da denke ich, das ist was Besonderes, dass man diese Momente auch so bewusst wahrnehmen kann, weil, also auch meine Kinder, die waren schon mit ein paar Wochen das erste Mal am Meer. Für die ist das was ganz Normales. Sie können diesen ersten Moment bestimmt gar nicht mehr fühlen oder sich daran erinnern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hermine. Weißt du noch, wann du das erste Mal das Meer gesehen hast?
Nicht bewusst, aber ich weiß, wie schön das Gefühl ist, es immer wieder zu sehen und sagen, jetzt sind wieder Ferien, jetzt sind wir am Meer.
Und ich erinnere mich auch noch, dass an diesem Tag, als wir da zum Meer gefahren sind, also ich hatte eine ganz klare Vorstellung, wie es aussehen muss. Und an dem Tag war es total diesig. Das heißt, man konnte keinen Übergang zwischen Horizont und Wasser sehen. Und ich fühlte mich ein bisschen betrogen um diesen ersten Augenblick der blauen Gischt und des hellblauen Himmels. Aber auch gut, auch was gelernt oder was quasi erfahren, nämlich es ist immer ein bisschen anders, als man es denkt.
Ja, jung sind die Erwartungen so hoch, die dann doch nie erfüllt werden. Über das Buch über Mühlensommer unterhalten wir uns gleich weiter. Mühlensommer. Der Sommerbestseller von Martina Bogdan, das ist natürlich, auf einmal hat es eine Dynamik bekommen. Du hast dich hingesetzt, hast geschrieben und dann ging es einfach weiter.
Ja, also nicht direkt. Also ich musste dann schon, habe dann schon gemerkt, also ich bin kein bekannter Name, ich habe noch nie was vorher geschrieben. Der Verlag ist auch, also die haben jetzt nicht gesagt, du bekommst sofort einen Vertrag. Die haben gesagt, versuch's mal, wir glauben, es ist was Besonderes. Und als ich aber mit meiner Geschichte fertig war, und das war erstmal tatsächlich die Geschichte von der kleinen Maria, da musste ich schon auch lange warten. Dann hat es auch mal so 3 Monate gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Also wo man sich auch überlegt, oh je, jetzt habe ich so viel Arbeit da reingesteckt, wie geht es denn jetzt weiter? Dann habe ich mich auch ein bisschen im Internet umgehört, so was würde man denn normalerweise machen? Und dann ist plötzlich klar geworden, dieses Schreiben ist ein ganzes Universum, was sich da auftut. Da ist eine Tür aufgegangen, dass ich dachte, was für ein Glück ich überhaupt habe, dass dieser Verlag das überhaupt gelesen hat erstmal und sich darum kümmert, dass es irgendwie weitergeht. Es ist mir dann schon klar geworden, dass ich da einen ganz schönen Sonderstatus habe. Und als ich dann eben nach 3 Monaten Nachricht bekommen habe vom Verlag, dann war es sogar die Verlegerin selber, Kerstin Kleber, die gesagt hat, Martina, wir glauben, dass es wirklich was Tolles ist, was wir da gefunden haben. Wir müssen das aber schleifen, diesen Diamanten, diesen Rohdiamanten. Komm mal nach Köln, wir müssen reden. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, mein Lektor, der Moritz Müller-Schwefel, Mona Lang von der Internationale Literatur, Kerstin Kleber und ich, und haben überlegt, was könnte denn überhaupt noch passieren in dem Buch. Und dann war schnell klar, wir lassen diese kleine Maria einfach erwachsen werden, weil das Leben schreibt ja die schönsten Geschichten. Und so ist quasi die Idee von der erwachsenen Maria erst später dazugekommen. Und da war dann für mich klar, dass Schreiben auch richtige Arbeit ist. Mhm. Also tatsächlich gab es Momente, wo dann mein Lektor gesagt hat, Martina, da gibt es jetzt so eine Passage, da gibt es eine Diskussion in der Familie, da müsstest du mir nochmal so 15 Seiten mehr schreiben. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, 15 Seiten streiten, habe mich hingesetzt. Und es hat dann aber doch auch funktioniert. Genau. Und dann,
so lang kam mir der Streit in die Blätter so gerade durch, so lang kam
mir der
Streit
gar nicht vor. Der wurde dann auch wieder gekürzt, glaube ich. Naja, und als dann wirklich alles fertig war, dann hieß es, dieses Buch wird Spitzentitel im Verlag. Das heißt, der Verlag nimmt tatsächlich auch ein bisschen Geld in die Hand, um das Marketing voranzutreiben. Und wir haben dann tatsächlich auch versucht zu kombinieren, mein tatsächliches Leben und den Roman Mühlensommer. Also wir haben Brot gebacken bei meinen Eltern und haben das an Buchblogger geschickt und an Buchhändler und haben versucht, dieses Buch, diesem Buch den Weg einfach vorher schon ein bisschen zu ebnen. Und das hat wirklich gut geklappt, weil das Buch wurde mit ganz großem Wohlwollen vor allem von den Buchhändlern aufgenommen und angenommen.
Wie ist es dir damit ergangen? Das überwältigt einen doch.
Also ich kann es einfach fast immer noch nicht glauben. Es ist tatsächlich so eine unfassbare Geschichte. Und dann ist es ja erschienen am 11. April. Und es gibt im Verlag den Kodex, dass am Montag gibt es einen Anruf vom Lektor, wenn das Buch tatsächlich auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt. Und als mein Lektor mich an dem Montag, also 3 Tage später, angerufen hat und gesagt hat, Martina, setz dich hin, dann dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Und dann hat er gesagt, ja, du bist jetzt eingestiegen auf die Spiegel-Bestsellerliste, auf Platz 13, und das ist wirklich ein Riesenwunder. Und also jetzt ist es 15 Wochen tatsächlich auf dieser Liste, und ich denke, jetzt ist dann mal gut, jetzt darf es dann auch mal da rausgehen. Aber es freut mich einfach wahnsinnig, dass ich merke, dass dieses Buch nicht nur mich, sondern so viele andere Menschen jetzt berührt. Und das Schönste, was eine Frau neulich zu mir gesagt hat, war, dass sie gesagt hat, es war nicht so, dass ich mich an meine Kindheit erinnert gefühlt habe, sondern ich war zurückkatapultiert in meine Kindheit. Ich musste immer wieder ein paar Seiten zurückblättern, weil ich mich so verloren habe in meiner eigenen Zeit und dann wieder gemerkt habe, ach ja, ich muss ja weiterlesen. Und also das fand ich wirklich einen total tollen Moment.
Ich glaube, so geht es auch vielen. Ich meine, wenn ein Kölner Verlag schon sagt, wir nehmen ein Buch, das in Mittelfranken handelt, das muss ja schon was Besonderes sein. Und ich glaube, Kindheitserinnerungen, darüber liest man über gute und schlechte dann doch gerne, weil man über sich selber nachdenken kann. Das ist sicher von allen anderen, abgesehen, was das Buch beinhaltet, schon auch was Besonderes.
Ja, und die kleine Maria in dem Buch, die ist ja für mich einfach ein bisschen so ein Symbol, wie gut es im Leben dann doch klappen kann, weil ihre große Stärke, also das ist ein starkes Mädchen sowieso, aber ihre größte Stärke ist, dass sie nicht jammert. Die lamentiert überhaupt nicht. Die guckt sich das alles an, was da bei ihr passiert, was um sie drum herum ist, und sie macht immer das Beste draus. Also sie ist wirklich so stark, dass sie auch ein bisschen was aushalten muss, aber sie blickt immer nach vorne. Und ich finde, dass dieses Mädchen beim Lesen einfach Mut macht, weil ich meine, wir haben es ja alle nicht so leicht im Leben. Also ich kenne niemanden, der nicht mal ab und zu ein Päckchen zu tragen hat. Und ich glaube,
so ist das Leben.
Ja, so ist das Leben eben. Aber so ein Mädchen wie die Maria, die macht einem schon Zuversicht, dass es auch wieder gut wird, wenn es mal dunkel war, dann wird es wieder hell.
Gab es da ein Vorbild, deine Mama oder du selber?
Also vielleicht ist es eine Mischung aus all den tollen Frauen, die ich kenne. Also auf jeden Fall meine Mama, die für mich einfach so ein leuchtendes Vorbild ist, weil sie so ein toller Mensch ist, die Dinge in die Hand nimmt und die einfach verzaubert. Da wird alles schön, was sie anfasst. Die hat einen Garten, dass man sich denkt, so schöne Blumen kann es überhaupt nicht geben. Die hat es mit dem Brot entdeckt und entwickelt und hat uns Kinder einfach so liebevoll großgezogen. Also davon würde ich gerne mir eine Scheibe abschneiden, aber habe auch der Maria natürlich im Buch eine große Scheibe davon draufgeschrieben. Ja, also und sonst habe ich vielleicht auch von meinen Geschwistern, von meinen Schwestern was mit reingeschrieben, von meinen Brüdern, von meinem Vater. Also ich glaube, dass dieses Mädchen sehr viel Gutes vereint, was ich im Leben erfahren habe.
Und ich hoffe, die Mama hört jetzt zu.
Das hoffe ich auch. Hallo Mama.
Und hat gehört, wie liebevoll ihre Tochter und wahrscheinlich die anderen Kinder auch über die Mama. Wie heißt die Mühle?
Die Mäuslandsmühle.
Wie heißt die Mama?
Christa.
Also Mama Christa, wenn Sie zuhören, Sie haben den Kindern eine schöne Kindheit beschert. Wir unterhalten uns gleich weiter. Über das Buch, den Bestseller Mühlensommer, ratschen wir heute, nachdem doch viel Autobiografisches ist und die Mühle schon immer der Kern dieses Buches ist. Darum heißt es ja auch so. Und da ist schon eure Mühle beschrieben.
Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, dass die Mäuslandsmühle tatsächlich so aussieht, wie wenn man den Roman liest. Also als das erste Mal Besuch aus dem Verlag auf die Mäuslandsmühle gekommen ist, da ist derjenige ausgestiegen aus dem Auto, hat sich umgeschaut, hat gesagt, ach, so einfach hast du es dir gemacht. Dann habe ich gesagt, naja, manche Dinge muss man einfach nur aufschreiben. Also tatsächlich entspricht das Setting von der Mäuslandsmühle sehr dem Setting der Birkenmühle im Buch. Auf jeden Fall.
Das muss aber die Mäusleinsmühle wirklich sehr schön sein, weil im Buch sehnt man sich schon nach diesem Ort. Jetzt ist viel Biografisches, viel Autobiografisches drin. Wie hat denn die Familie, wie haben die Freunde aus, wie heißt euer Ort nochmal?
Aus Pleinfeld sind die nächsten, also die nächsten, der nächste Ort ist Pleinfeld.
Wie haben die reagiert?
Also, ja, tatsächlich war es am lustigsten eigentlich bei meinem Vater, der gesagt hat, ich habe keine Zeit zu lesen und dein Buch, das lese ich auch nicht. Und dann lag aber tatsächlich das Leseexemplar jetzt dann schon eine Zeit lang im Wohnzimmer. Und wenn man zufällig reingekommen ist und schnell die Tür aufgemacht hat, konnte man sehen, wie mein Vater das Buch schnell zugeklappt hat und wieder unter den Tisch gelegt hat. Und ein paar Wochen später kam er zu mir und hat gesagt, so, ich habe es jetzt gelesen und es ist ein Riesenscheiß. Da ist ja alles erstunken und erlogen. Da stimmt ja überhaupt nichts, was da drin steht. Und ich kann gar nichts machen, weil ich liege im Krankenhaus. Und da wusste ich tatsächlich, dass es funktioniert. Also A, es ist ja ein Roman, es ist eine erfundene Geschichte in weiten Zügen. Und B, mein Vater fand es, glaube ich, so gut. Er hat sich so mit der Rolle des Vaters im Buch identifiziert, dass er gesagt hat, und ich liege im Krankenhaus, was soll ich denn tun?
Also die Figur, die Romanfigur vom Papa liegt im Krankenhaus.
Genau. Und da wusste ich, ich glaube, ich habe es gut gemacht, ja.
Also der Papa Fritz wollte mitmischen
im
Roman.
Der Papa Fritz hätte wahrscheinlich gerne nochmal da irgendwas anders gemacht, als es die Maria im Buch gemacht hat.
Und die Geschwister und die Freunde, wir haben aus der Gegend, wie haben die reagiert?
Also ich habe ja ganz in der Nähe eben Freunde, die haben einen Buchladen. Das ist die Buchhandlung Meier in Weißenburg und denen habe ich erzählt, ich schreibe jetzt einen Roman. Und Buchhändler, wenn diesen Satz hören, die rollen erstmal die Augen, weil das passiert wahrscheinlich so 30 Mal im Jahr und dann sind es wahrscheinlich unsägliche Sachen, die sie da lesen müssen oder sich anhören müssen. Also die haben sich am allermeisten gefreut. Da haben wir dann auch die Buchpremiere gefeiert, wirklich ein rauschendes Fest mit 250 Gästen.
Und viel Brot.
Und viel Brot, genau. Und meine Geschwister, die haben, ich glaube, am Anfang konnte das auch wirklich niemand glauben, dass es real wird. Also, dass das tatsächlich funktioniert, dass es tatsächlich so einen tollen Verlag wie Kiwi gibt, die sagen, wir machen das mit jemandem völlig Unbekannten. Wir arbeiten mit der zusammen. Also, ich habe gemerkt, dass erstmal alle sich gewundert haben und jetzt merke ich aber, wie stolz auch meine Geschwister auf mich sind und wie die mich mittragen und für mich auch da sind, weil ich wenig Zeit im Moment habe. Also habe auch wenig Zeit, auf der Mühle zu helfen, habe wenig Zeit, dahin zu fahren und da sind die einfach jetzt da und füllen mich aus oder füllen das auf, ja.
Aber so wie der Papa sich identifiziert hat mit der Romanfigur, glaube ich, hätte ich mir als Schwester auch gedacht, mich hat sie gar nicht reingeschrieben.
Das hat tatsächlich meine Schwester mal gesagt. Die hat dann mal gesagt, wo bin eigentlich ich? Und dann, naja, es ist ja keine wahre Geschichte. Es ist ja ein Roman.
Und also im nächsten Buch kommen alle vor, bestehe ich drauf.
Auf jeden Fall. Das stimmt. Aber es gibt eine Figur tatsächlich, die habe ich fast eins zu eins aus der Realität aufgeschrieben. Und zwar ist es mein Patenonkel Heinz, der im Roman der Patenonkel Herbert ist. Genau. Und den liebt die Maria heiß und innig. Und,
der ist aber auch cool. Ist der echte Onkel auch
ja,
so cool, der
Heinz? Der ist wirklich auch so cool. Der echte Onkel Heinz ist wirklich...
Der kann alles. Motorrad fahren.
Genau. Sieht gut aus. Ist smart, charmant. Und der ist zum Beispiel, also der echte Onkel Heinz, nicht der Onkel Herbert, ist auch vor ein paar Wochen in den Buchladen gegangen, hat sich umgesehen bei meiner Freundin und sie wusste nicht, dass er es ist. Und dann hat sie gesagt, kann ich Ihnen helfen? Dann hat er nur auf den Mühlensommer-Stapel gedeutet und hat gesagt, ich bin da drin. Und das fanden alle im Buchladen auch ziemlich
gut. Vor allen Dingen so gut. Und der Onkel Heinz oder Herbert, der hatte auch den Aal gefangen.
Genau, der Onkel Herbert im Roman, genau wie im echten Leben, der Onkel Heinz ist passionierter Angler. Und im Roman gibt es eben die Geschichte, dass der Onkel Herbert einen Aal angelt. Und die Maria, die begleitet ihn erstmal, die schläft auch auf der Wiese ein, weil Angeln ist wirklich wahnsinnig langweilig.
Ich weiß, mein Vater hat gerade
stundenlanges Sitzen und Warten. Und
schweigen.
Und schweigen, genau, und sich nicht bewegen, weil die Fische sonst erschrecken. Genau, also er angelt einen Aal und den bringt er dann eben zurück zum Wohnhaus und den Aal, den stellen sie dann bei der Oma in den Kühlschrank. Und der Aal ist natürlich schon ohne Kopf, also ist fast schon zum Verzehr bereit. Aber wie wir alle wissen oder vielleicht nicht wissen, der Aal hat ganz starke Lebensgeister. Und deswegen sagt der Onkel Herbert zu seinen
zu Maria und
ihrem Bruder, also zu Nichte und Neffen, ihr lasst auf jeden Fall die Finger davon, weil der Aal hat so starke Lebensgeister, der kommt auch ohne Kopf zurück in den Bach. Und die Kinder können es natürlich überhaupt nicht abwarten. In dem Moment, wo der Onkel Herbert den Hof verlässt, rennen sie hoch in die Küche der Großmutter und machen den Kühlschrank auf. Und da liegt der Aal in einer Emailschüssel. Und die Maria fasst den an, die ist mutig. Und der fasst sich ganz komisch an. Sieht aus wie ein Auto, wie ein Fahrradreifen oder wie ein Fahrradschlauch. Und dann sagt sie, jetzt komm Thomas zu ihrem Bruder, fass du den auch mal an. Und der Thomas... Der ist grobmotorisch nicht so der Allerfeinste, also der quasi weckt die Lebensgeister und dieser Rest vom Aal schießt aus der Emailschüssel und tanzt über den Boden der Großmutter einmal quer durch die ganze Küche bis unters Sofa und da bleibt er dann liegen und ist ein riesiger Wattebausch aus Flusen und Fusseln und Krümeln und Bröseln und Dreck. Und die Kinder sind natürlich total entsetzt und versuchen, diesen Aal jetzt in einer Panade aus Schmutz zurück in den Kühlschrank zu legen. Und man will nicht wissen, was passiert, als die Großmutter nach Hause kommt und diesen Flusen in ihrem Kühlschrank findet.
Es gibt aber in dem Buch auch eine wunderbare Pfarrersköchin, die so manche Situation rettet. Ja. Ist das wirklich passiert, auch mit dem Onkel?
Nein, das ist keine wahre Geschichte, die ist erfunden. Aber er hat sehr gerne geangelt und tatsächlich kann ich mich auch erinnern als Kind, dass wir mal einen Aal geräuchert haben. Und dass ich schon wusste, dass diese Lebensgeister, das war was, was mich total fasziniert hat.
Darum habe ich mich so gefürchtet vor allen. Mhm. Die hat man, glaube ich, nachts gefangen mit einem Glöckerl. Dass man es gehört hat, wenn die... Wenn
das
die,
weiß ich gar nicht. Also, das weiß ich nicht.
Bei uns beiden alle schon lange also her, bei mir noch länger.
Ich weiß zumindest, dass an der Mühle gibt es halt eine Turbine und da haben sich die Aale oft verfangen, in denen, dass die quasi durch den Sieb, wo das Wasser durchfließt, sind die Aale natürlich durchgekommen und haben sich dann in dieser Turbine oft aufgefädelt. Also das war dann nicht so schön. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
Von einem deiner vielen Mühlensommer.
Ja. Und ursprünglich kommen die Aale ja alle, das habe ich gelernt, aus dem Golf von Mexiko. Und zwar jeder Einzelne, der hier unterwegs ist. Und das ist, nennt man die Sargossa-See.
Das weiß ich jetzt auch, das Buch.
Genau, das steht da drin.
War ich auch erstaunt.
Und ich wusste es vorher auch nicht, aber mein Lektor hat vor dem Mühlensommer ein Buch lektoriert, da ging es um Aale. Deswegen war der so versiert, dass wir gesagt haben, wir bringen auf jeden Fall dieses Fachwort noch mit rein.
Hast du zu Schulzeiten oder als Teenager oder als Kind gern Aufsätze geschrieben oder Geschichten geschrieben oder nur erzählt?
Also ich war nicht besonders gut in Aufsätze schreiben. Also ich war sehr, sehr gut in der Grundschule in Deutsch. Also ich habe immer eine Eins im Diktat gehabt. Und dann hat auch meine Lehrerin gesagt, du musst aufs Gymnasium. Dieses Kind geht jetzt aufs Gymnasium, die hat nur Einser. Und das, glaube ich, hat mir meinen Weg, meinen beruflichen Weg geebnet. Aber geschrieben selber habe ich nicht gerne, zumindest nicht gut. Also vielleicht hätte ich es gerne gemacht, wenn es gut benotet geworden wäre.
Ja, es reicht doch, wenn man einmal ein Buch schreibt und dann wird es ein Bestseller.
Ja, also da bin
besser
ich
geht's
jetzt
nicht.
Auch wirklich völlig zufrieden.
Kann man eigentlich gar nicht
total
mehr toppen.
Stimmt.
Der Bestseller Mühlensommer. Heute unser Thema mit der fränkischen Autorin Martina Bogdan. Deine Familie, wenn zuhört, wird sagen, die spricht ja nur Hochdeutsch. Du kannst
ja
schon auch richtig fränkisch.
Ja, freilich, fränkisch. Ich kann auch richtig fränkisch reden. Und ich werde dann auch immer oft jetzt, wenn ich meine Lesetour, ich bin ja ganz viel jetzt unterwegs, erzähle ich auch von meinem liebsten Dialektwort. Und zwar bei uns in Mittelfranken ist es nämlich das Wort also für Badehose. Und zwar, wir können differenzieren. Es gibt die Boothusen. Das ist die große Badehose, die bis zum Knie reicht, sehr viel Stoff quasi braucht und eine Kordel vorne dran hat. Und dann gibt es das Boothiesler. Wie die kleine quietschende Stimme schon sagt, bei Hiesler ist das die knappe Variante, also das Dreieck, da steht Speedo auf der Seite. Und wenn jetzt jemand sagt, hast dein Boothusen dabei oder hast dein Boot Hiesler eibackt, und dann muss ich schon sehr lachen. Und da sage ich oft, im Dialekt kann man ja mit einem Wort, kann man so viele Sachen erklären, da braucht man im Hochdeutschen, kann man eine ganze Seite dafür verwenden.
Ich glaube, über ein paar Dialektwörter müssen wir nach der 11 Uhr Nachrichten auch nochmal reden. Ich werde jetzt immer beim Badesachen einpacken. Sag's nochmal, Badhusler
und Boothusen und Boothiesler.
Gar nicht einfach. Martina Bogdan bei mir zu Gast mit ihrem schönen Buch Mühlensommer.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Tamina Kaiser zur zweiten Stunde von unserem Ratsch mit Martina Bogdan und ihrem Buch Mühlensommer, dem Bestseller dieses Sommers. Und durch das Buch habe ich viel gelernt, wie man einen Schweinestall ausmistet, wie eine Kuh besamt wird, wusste
oh, ja.
Ich auch nicht. Dass Aale ein langes Leben haben und vieles andere. Also das hat man schon gemerkt, das war Erlebtes, das war Biografisches. Eine Schönheit Kindheit war das unterm Strich doch. Und eigentlich hast du deiner Kindheit, deinen Eltern und deinem Elternhaus, auch wenn es ein Roman ist und keine Biografie, ein schönes Denkmal gesetzt. Über das Für und Wider vom Leben auf dem Land, über Lustiges und Trauriges unterhalten wir uns gleich weiter, nämlich über diesen Roman. Die Familie hat sich damit identifizieren können und man muss immer wieder betonen, es ist ein Roman und du bist schon auch ziemlich, Martina, in der Hauptfigur der Maria drin, die mit ihren zwei Töchtern auf eine Alm geht. Dann passiert was in der Familie, jetzt erzähle ich dir dein Buch, ich erzähle es aber eher den Hörerinnen und Hörern. Dann passiert was in der Familie, die auch auf einer Mühle lebt und Maria, die Städterin, fährt schnell zu den Eltern und hilft aus. Und da reflektiert sie über ihr Leben oder erinnert sich an vieles. Das sind so verschiedene Ebenen. Die Maria, die erwachsene Alleinerziehende von zwei Mädchen, die schwierige Teenager sind, wie die meisten kennen.
Ja, auf jeden Fall. Ich sage mal, sie verbringt den halben Tag ihres Lebens damit, das Ladekabel für ihre Töchter zu suchen.
Und dann denkt sie auch über diese Zeit nach, wo sie eigentlich weg wollte vom Landleben und die Erinnerungen kommen dann hoch und das wissen ja auch wir alle, wenn man dann ins Elternhaus kommt oder wenn man wieder an Orte kommt, wo man als Kind war oder wenn es nur der Geruch der alten Schule ist, dann ploppen so die Erinnerungen auf, die guten wie auch die schlechten. Mhm. Ist es dir beim Schreiben dann auch so ergangen?
Ja, total. Beim Schreiben, glaube ich, waren es sogar die Gerüche, die mich am meisten dahin geführt haben, dass ich das Gefühl hatte, ich bin wieder dort. Also zum Beispiel gibt es auf der Mäusleinsmühle einen alten Erdkeller, da einen Kartoffelkeller. Und der Geruch von einem Kartoffelkeller, der so in den Hang reingebaut ist, das hat einfach jeder so im Kopf. Oder es gibt zum Beispiel die Treppe bei meiner Oma in Osterdorf bei Pappenheim, wenn man da runtergelaufen ist, dann hat es so gerochen nach diesen kalten Steinen und dieser Geruch von diesem Keller. Und das, wenn man schafft, wieder zu beleben, dann ist man sofort in der Zeit, über die man schreibt.
Und in seinem Leben, das man dann danach führt, löscht sich das nach einer Weile, weil es riecht ja anders, mhm. Es schmeckt anders, mhm. Die Geräusche sind anders. Und das finde ich schon was Berührendes, wenn man dann zurückkehren darf. Was leider manche nicht können, die diese alte Heimat nicht mehr haben, die, von der sie weggehen mussten, dass es auf einmal dann wiederkommt. Da sieht man schon, was das menschliche Gehirn für Schubladen hat, die dann verschlossen sind und auf einmal gehen sie von selber blühend und duftend wieder auf.
Ich glaube auch, dass man das so in sich drin hat, dass man es nicht mehr wahrnimmt. Zum Beispiel Waschmittel. Wenn wir unsere Sachen waschen, immer mit dem gleichen Waschmittel, dann riechen wir es ja selber nicht mehr. Aber andere können diesen Geruch von unserem Waschmittel riechen. Und genauso ist es, glaube ich, mit diesen verlorenen Plätzen, dass wir das so in uns drin hatten, dass es uns gar nicht mehr bewusst war. Und dann taucht es plötzlich wieder auf. Und das, glaube ich, wirft einen so zurück.
Ich habe jetzt den Kartoffelkeller gerochen, also nicht bei uns zu Hause, aber ich kannte auch seinen Kartoffel- und Zwiebelkeller und jetzt, wo du drüber sprichst, ist der Duft wieder da. Und das ist, glaube ich, auch in dem Buch das Schöne, dass es über Bayern hinaus so erfolgreich ist, weil das Landleben in Deutschland ist ja dann schon immer vergleichbar mit der Arbeit, mit den Mühen, was man alles machen muss, wie man sich nach den Jahreszeiten und nach dem Wetter orientieren muss, das ist schon vergleichbar. Und jeder von uns hat irgendwo bäuerliche Wurzeln, manchmal weiter zurück und manchmal ganz aktuell.
Ja, und wenn es nur die Großeltern oder die Tante war, die man mal besucht hat in den Sommerferien. Und was auch also vielleicht besonders ist an dem Roman, dass er ein ganzes Jahr quasi umfasst. Also es ist nicht nur, spielt nicht nur im Sommer, sondern es gibt tatsächlich eine Weihnachtsgeschichte. Es gibt die Geschichte, wo der erste Schnee fällt. Es gibt den Frühling, wenn der Schnee schmilzt, das erste Hochwasser. Dann gibt es den Hochsommer und auch den Herbst. Also es sind alle Jahreszeiten tauchen einmal auf. Deswegen glaube ich, es ist ein Sommer, der noch ein bisschen länger gehen könnte.
In der Landwirtschaft richtet sich ja auch alles nach den Jahreszeiten. Und in dem Rhythmus bist du aufgewachsen.
Total. Und was ich jetzt zum Beispiel die letzten Jahre, ich bin ja jetzt oft zu meinen Eltern gefahren und habe geholfen beim Brotbacken. Im Moment, ich weiß, dass mein Papa vielleicht zuhört. Ich weiß, ich schaffe es zurzeit nicht, vorbeizukommen und mitzuhelfen, weil mich der Roman so einspannt. Aber ich habe so zu schätzen gelernt, an dem Ofen zu stehen, auf dem Hof meiner Eltern und morgens um 5:30 das Brot einzuschießen. Und dann sieht man einfach, wie der Reif noch auf den Gräsern liegt oder wie die ersten Vögel dann zwitschern im Frühling, wie die ersten Blüten an der Kastanie aufbrechen. Also, dass man einfach diese Natur nochmal so ganz anders wahrnimmt, weil man da halt steht morgens, wenn die Sonne gerade aufgeht oder es noch dunkel ist. Also, das ist auf jeden Fall schön, die Natur so erleben zu dürfen.
Du bist ja bewusst Großstädterin geworden, wie du in der ersten Stunde erzählt hast, dass du da als Studentin gesagt hast, jetzt zieh irgendwo hin, wo kein Baum ist, wo keine Natur ist, damit man nichts helfen und machen muss und was ganz anderes hat. Aber wenn man dann wieder aufs Land zurückkommt, glaube ich, ist auch altersbedingt, kommt dann schon wieder durch diese Gerüche und die Geräusche so viel Freude ins Herz zurück, die immer angelegt war in uns allen.
Ja, bestimmt. Also das glaube ich auch, so gern, wie ich da hinfahre. Ich habe auch da noch ein paar Freundinnen, mit denen ich mich einfach so gerne treffe und merke, das große Los, das ich gerade gezogen habe, ist ja, dass ich beides haben kann. Also, dass ich das Stadtleben habe und das Landleben und das einfach verbinden darf. Und wenn ich mich entscheiden müsste, weiß ich gar nicht. Aber ich merke, dass die Sehnsucht nach dem Land größer wird. Und nicht nur so ein bisschen größer, sondern die ist schon tief in mir drin.
Eine Oma spielt auch eine zentrale Rolle in deinem Buch, die leider dement ist, aber die ganze Zeit dann Äpfel schält. Mhm. Äpfel und Äpfel und Äpfel.
Das ist die Geschichte von einer Freundin von mir. Die hat eine Wirtschaft in der Nähe von Rohrbach und die hat eine demente Großmutter. Und die haben die einfach jeden Tag mit in die Wirtschaft genommen und die saß da ganz glücklich in dieser Küche und hat den ganzen Tag was geschält, also Äpfel oder Karotten oder Kartoffeln. Und irgendwie war diese Frau so selig, weil sie eine Aufgabe hatte. Und zwar unter Leuten war und vielleicht gar nicht mehr so richtig wusste, wo sie ist, aber sie wusste, sie ist am richtigen Ort. Und ich wollte gern diesen Zustand des so, wer kümmert sich denn um die alten Leute am Land? Ja, wie ist es denn? Schafft man es denn noch? Gibt es noch Familien, die es schaffen, eine alte Person, die dement ist, tatsächlich zu Hause zu pflegen, zu behalten? Und das fand ich was ganz Tröstendes, dass diese Oma, diese kleine, verarbeitete, zusammengearbeitete Großmutter da auf dem Bänkchen vorm Haus sitzt und die Äpfel schält und tatsächlich auch einmal im Buch einen hellen Moment hat und tatsächlich wieder zurückkommt und plötzlich sich bewusst ist, wo sie ist, wann sie wo ist und dass sie auch die Maria wiedererkennt und ihre Kinder. Und das ist ein ganz berührender Moment im Buch.
Man ist als Autorin oder Autor dann schon auch wie ein Regisseur und kann sich die Figuren ausdenken und auch glückliche Momente einbauen.
Ja, total.
So soll es im Leben immer sein.
Total. Und also manche Momente passieren einfach. Mhm. Also da hat man es dann gar nicht in der Hand. Da sitzt man einfach da und schreibt. Manchmal hatte ich wirklich das Gefühl, ich bin nur der Stift für irgendwas, was den quasi führt. Aber tatsächlich gibt es auch ein paar Figuren, die kann man sich von vorne bis hinten ausdenken. Und Momente kann man tatsächlich schön und gut ausgehen lassen.
Wir haben am Ende der ersten Ratstunde über fränkische Dialektausdrücke, die ich nicht kannte, gesprochen. Und ein Dialektausdruck kam auch vor, das hatte mit der Oma zu tun, wo so viel Äpfel da waren, dass man Apfelmus machen konnte und die Figur der Maria ihren Teenager-Töchtern dann Reiberdatschi mit Apfelmus macht und allen Gästen auf dem Hof auch. Den Ausdruck kannte ich nicht. Wie heißt der Reiberdatschi?
Bei uns heißt der Reiberdatschi Baggers. Bei uns sind es die Baggers und haben nichts mit dem Bagger zu tun. Reiberdatschi, genau. Aber ich kannte tatsächlich Reiberdatschi erst, als ich nach München gekommen bin.
Ist aber auch für alle Leser dann erklärt, in welchen Sprachen
ist
es
wir.
Kartoffelpuffer, genau. Reiberdatschi und Baggers.
Ja, genau, weil die Maria mit ihren Töchtern eben aus der Stadt kommt und die Töchter sagen halt Reiberdatschi. Und dann kommen nochmal Besuch aus der Stadt, die sagen Kartoffelpuffer und da wird erklärt, wie es zu den Baggers gekommen ist. Und übrigens war das mein Lieblingsessen als Kind, tatsächlich. Nicht nur die Maria im Roman, auch die Martina Bock, dann mochte gerne Kartoffelpuffer, Reiberdatschi und Baggers.
Ach, riecht gut, schmeckt gut. Dann kommt jetzt auch
wieder. Ich glaube, wir gehen gleich essen.
Nein, das wird nie wieder so schmecken wie bei der Mama. Ja, das kriegt man auch selber nicht so hin. So wie es bei der Mama und der Oma schmeckt, kriegt man selber nie hin.
Ich glaub, ja, das stimmt.
Es muss so riechen, so schmecken, die Küche muss so sein. Die Liebe der Mama oder der Oma muss dabei sein. Also das ist schon was, was Herrliches, an einem Familientisch zu setzen. Aber du hast ja nicht nur idealisiert und idyllisiert, du hast auch die negativen Zeiten und Seiten gezeigt in diesem Buch. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir halten uns auf der Mühle auf. Es ist so, so bildhaft, die Sprache, wie diese Zeit geschildert wird. Aber es gibt natürlich auch negative Seiten vom Landleben, die von der Stadt kommen. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, die von der Stadt kommen, sagen immer, Mai, ihr habt es so schön, so eine Idylle, so eine schöne Mühle und wie Märchen. Als Kind muss man viel arbeiten und als Kind möchte man eigentlich genauso sein wie alle anderen. Das geht dann auf dem Dorf, wo man weiß, alle anderen müssen mithelfen, aber mit anderen Kindern, die sagen, du riechst ja nach Schweinestall oder nach Kuhstall und was habt denn ihr heute an? Da gibt es auch eine Szene mit den Pullovern, über die können wir heute noch reden. Es ist ja nicht alles nur so, dass man strahlend als Kind rumspringt und sagt, juhu, wir wachsen auf dem Land auf und wir haben Kühe, wir haben Schweine, wir haben Hühner. Wenn man es mit den Augen der anderen sieht, hat man manchmal Probleme damit. Und dies finde ich auch sehr liebevoll geschildert, wie du die junge Maria zeigst, dass es ihr dann peinlich ist, dass der Papa mit dem Traktor vorfährt oder dass man nicht die Kleidung hat, die die anderen Mädchen haben oder dass man nach Schweinestall riecht.
Ja, also das ist ein großes Thema im Roman, die kleine Maria, die gerne halt bei den anderen dabei sein möchte. Die kommt dann irgendwann aufs Gymnasium und dann sagt sie, sie gehört irgendwie nicht so richtig dazu, aber es reicht ihr jetzt erstmal, dass sie einfach mit dabei stehen kann. Und sie geniert sich wirklich oft, weil zum Beispiel muss sie als Einzige mit dem Bus fahren. Also die anderen Kinder, die auf die höhere Schule gehen, die nehmen alle den Zug. Aber sie muss mit dem Schulbus fahren, der halt an die Förderschule fährt. Und sie ist das einzige Kind, das da vom Land auf die höhere Schule gehen darf. Also sitzt sie da erstmal im Bus und der Busfahrer denkt auch,
die kommt auch auf die Förderschule.
Du kommst auch auf die Förderschule und sagt zu ihr, ja Maria, fährst jetzt du auch da in die Stadt? Und sie ist ganz stolz und sagt, ja, die Lehrerin hat gesagt, das geht gar nicht anders. Und dann sagt der Busfahrer, das habe ich jetzt bei dir zwar nicht gedacht, aber steig ein. Und dann hält der Bus tatsächlich vor der Sonderschule und die Maria ist ganz verzweifelt, weil sie plötzlich realisiert, dass sie da jetzt am falschen Ort ist und es geht gleich die Schule los und der Busfahrer sagt, ja Mai, wegen dir fahre ich jetzt nicht extra, da musst du jetzt laufen. Und dann muss sie halt rennen und rennt wirklich um ihr Leben, um
pünktlich.
Dann pünktlich in die Klasse zu kommen. Und dann sitzt neben ihr ein Mädchen, die schaut sie an und die Maria hat sich wirklich am Abend vorher geduscht und die Haare gewaschen und hat ihre neuen Kleider an. Und dann sagt das Mädchen neben ihr als allererstes, wo kommst denn du her? Und dann sagt die Maria, warum? Ja, du riechst doch auch. Und dann sagt sie, naja. Und dann sagt sie, ja, du riechst ja nach Schwein. Und dann schämt sie sich schon sehr im Roman. Also,
das ist aber jetzt nicht ausgedacht.
Das ist tatsächlich, Naja, wie soll ich sagen? Also ich hatte das große Glück, dass niemand zu mir gesagt hat, du riechst ja nach Schwein. Aber ich wusste ja, dass es so ist, dass wenn man in den Kuhstall geht oder in den Schweinestall, der dann Geruch ist einfach in den Haaren. Mhm. Und wir haben früher nicht jeden Tag geduscht oder gebadet, wie das heute ist, sondern sind halt so groß geworden, dass wir halt alle 2-3 Tage mal oder am Samstag in die Badewanne, das war dann schon klar. Also ich habe mich wirklich als Kind selbst auch öfter geniert und wollte einfach mit dabei sein. Und das Hauptproblem war tatsächlich dieses auf der Mühle, auf dem Einödhof halt nicht mobil zu sein. Das war für mich ein großes Thema. Also ich durfte zum Beispiel auch mit 17 dann tatsächlich schon mit dem Auto in die Schule fahren, alleine. Also kein begleitetes Fahren, sondern hatte den Führerschein schon mit 17. Und das war halt ein Riesenthema. Wie komme ich da weg? Und als Jugendliche musste man dann entweder einen Verehrer finden, der einen gefahren hat.
Mit dem Moped.
Mit dem Moped, genau. Oder man musste halt in die Pedale treten. Mhm. Und das war dann aber auch so abschüssig gelegen, dass meine Eltern Sorge hatten. Also ich durfte nicht nachts mit dem Fahrrad fahren, über Land, alleine. Wollten die nicht. Und auch völlig zu Recht, hätte ich auch nicht gewollt.
Jetzt im Nachhinein.
Im Nachhinein, genau.
Ein Jungs, Mädel da allein im Dunkeln, genau. durch die Einöde, genau. fahren lassen.
Genau, keine Straßenlaternen, mhm. kein Licht, nichts. Also genau.
Wobei man, wenn man auf dem Land aufwächst, weniger ängstlich ist.
Ja, das stimmt. Nur die Angst vorm Gewitter. Da lachen ja meine Freunde heute noch immer über mich, dass ich wirklich rasende Angst vor Gewitter habe. Ich kann mich mit jedem Hund irgendwie unters Bett verkriechen, weil ich halt so groß geworden bin, dass ein Gewitter am Land, am Bauernhof tatsächlich eine große Gefahr ist. Also früher war halt der Kuhstall unten, der Heuboden oben. Und wenn es da eingeschlagen hat und es hat gebrannt, dann waren das halt Dramen. Ja. Mhm. Dann sind die Tiere verbrannt, die Kühe waren ja alle eigentlich mit einer Kette um den Hals festgemacht. Und ich kann mich erinnern, dass, also mein Papa war auch bei der Feuerwehr, und wenn es ein ganz schlimmes Gewitter war, dann saßen wir auch mal auf der Treppe im Haus vor der Haustür, damit wir da schnell rauslaufen konnten. Und also es ist nie was passiert, ja. Das ist eine Angst, da weiß ich schon, das ist eine Angst, die ist halt mein Leben lang irgendwie so gezüchtet worden. Aber jetzt hatte ich vor 2 Wochen bei einer Lesung abends eine Frau, die nachher zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich habe auch so Angst vorm Gewitter, aber bei mir hat es mal neben dem Bett eingeschlagen und nach 2 Sekunden hat alles lichterloh gebrannt. Und dann dachte ich mir, gut, dass ich so eine Angst vor Gewitter habe, wird mich auch weiterhin schützen.
Ja, das Gewitter, das Wetter ist einfach auf dem Land, mhm. wo man dauernd rausäugt und schaut, kommt was, kommt mhm. nichts, bringen wir mhm. die Ernte noch rein, mhm. bringen wir das Heu rein. Das prägt einen dann schon.
Mhm, total. Und dieses Gefühl ist ja auch zum Beispiel was ganz Schönes, so bevor es anfängt zu regnen im Sommer, wenn die Schwalben schon so tief fliegen und man merkt, es drückt jetzt alles und gleich geht's los und man hat es geschafft, das letzte Heu noch reinzuholen, dann ist es echt ein gutes Gefühl.
Schön beschrieben, dieses gute Gefühl. Wir haben gerade darüber geredet, wir haben bewusst nicht gesagt, dass die Kinder gesagt haben, du stinkst, weil ich finde, man stinkt nicht, man riecht nach dem Hausgeruch, und wenn Landwirtschaft da ist, dann riecht es halt nach Kuhstall, nach Schweinestall, nach Hühnerstall oder nach dem, was dort angebaut und verarbeitet wird. Die Kinder auf dem Land selber sehen das nicht so, aber man ist halt als Teenager überempfindlich und als Kind. Diese Geschichten sind dann schon ein bisschen autobiografisch eingeflossen, weil man sich unwohl gefühlt hat oder wie man auf dem Land weg musste. Und da ist auch noch eine Geschichte. Bei 5 Kindern konnte man nicht dauernd jedem Kind irgendwas Neues, Modisches kaufen. Und da war die Sehnsucht der Romanfigur Maria nach einem modernen Pullover.
Genau, also die Maria, die weiß, sie kommt jetzt bald eben auf eine andere Schule. Sie möchte gern auch so angezogen sein wie die Mädchen aus der Stadt. Und ihr Patenonkel, der Herbert, der sagt zu ihr, naja, wenn du jetzt wirklich bei den Stadtmäusen mittanzen willst, dann musst du dir schon was Ordentliches kaufen, zum Beispiel was von Benetton. Und dann spart die Maria wirklich, sie muss bei der Hopfenernte helfen und da spart sie ihr ganzes Geld und will in die Stadt. Und will sich bei Benetton, möchte sich gerne einen Pullover kaufen. Und ihr Bruder, der will zu McDonald's. Das hat er nämlich auch noch nicht erlebt. Und auf jeden Fall, sie fahren mit dem Vater tatsächlich in die Großstadt. Und da sind die beiden wie Außerirdische. Also sowas hat die Maria einfach noch nie erlebt. Und sie gehen dann erstmal den einen Besuch, das ist eben bei McDonald's, wo sie reingehen, wo sie sich wundert, dass die Leute in so einem Restaurant alle ohne Besteck essen alle mit den Händen, was ich finde, was ein sehr schöner Moment ist, weil sie kommt halt so von außen, sie kann gar nicht sagen, das ist ganz normal, dass man da mit den Fingern isst, sondern sie bewertet es wirklich ganz neutral und man muss selber ein bisschen schmunzeln, dass die feinen Leute aus der Stadt dann da sitzen und quasi kein Messer und Gabel benutzen. Und dann gehen sie auch zu Benetton und da ist schnell klar, dass die Sachen eigentlich viel zu teuer sind. Und die Maria könnte sich zwar einen Pullover leisten, aber ihr Vater sagt, das ist zu teuer. Du musst nicht dein ganzes Geld ausgeben, nur damit dein Markenname draufsteht. Und so verlassen sie den Laden unverrichteter Dinge. Und zum Trost gehen sie eben zu McDonald's, dorthin, wo die Leute mit den Fingern essen. Und als sie nach Hause gehen, steht dann noch unter ihrem Tisch eine Tüte, die jemand vergessen hat vorher. Eine Mutter mit zwei Töchtern, Zwillingen, die ungefähr die gleiche Größe und das gleiche Alter von Maria hatten. Und mehr will ich gar nicht verraten, was in der Tüte drin ist. Aber man kann sich's vielleicht schon denken.
Schön, dass man als Autorin die Freiheit hat, seine Sehnsüchte einfach selber Regie zu führen und zu kreieren und das so ausgehen zu lassen, wie man es selber gern gehabt hätte.
Ich fand es ganz gut. Vor allen Dingen hatte ich auch die Idee, ich möchte gern, dass sie richtig viele Kleider kriegt. Also habe ich halt Zwillinge sein lassen und auch die gleiche Größe wie Maria. Das heißt, sie hat alles im Doppelpack bekommen.
Interessant fand ich auch, was ich eingangs schon gesagt habe, zu Beginn der Stunde, dass man auch erfährt, wie meine Kuh besamt. Das war mir jetzt völlig neu. Das ist natürlich jetzt selbst erlebt.
Das möchte ich jetzt aber im Radio nicht erzählen.
Ich auch nicht. Aber das ist schon sehr, sehr viele Details, die man als Städter dann nicht kennt.
Ja, und ich habe es so verpackt, dass die Maria eben in der Schule ist. Ihr neues Lieblingsfach ist der Biologieunterricht. Und die Unterrichtsstunde beginnt so, dass der Lehrer sagt, wer von euch kann denn erklären, wie neues Leben entsteht? Und die Maria meldet sich, weil sie weiß, jetzt kann sie endlich mal was erzählen. Und sie erzählt, wie eine Kuh besamt wird, aber sie vergisst zu sagen, dass eine Kuh besamt wird. Also sie erklärt erstmal nur, was der Besamerer macht.
Auch ein ehrenwerter Beruf.
Auf jeden Fall.
Der im Buch eine Flasche Bier dafür kriegt, immerhin. Das ist noch die Blockflöten, oder wir haben früher Blödflocke gesagt, Stunden mit Eiern bezahlt und genau. Das Besame mit der Bierflasche. Genau. Das sind halt die wahren Werte.
Genau.
Als Lesender oder Lesende ist man den Figuren ja sehr nah in solchen Romanen und verabschiedet sich dann richtig von denen. Wie geht's einem dann, wenn man sowas schreibt? Du hast ja noch nicht die Routine, dass du sagst, es ist mein 10. Roman und da gibt es immer eine Fortsetzung, sondern du bist ja selber ganz nah an deinen Figuren gewesen, dass man selber jetzt beide hin und her schalten mussten, was jetzt Martina und was Maria ist.
Also am Ende vom Schreibprozess, tatsächlich bei der letzten Geschichte, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass man manchmal das Gefühl hat beim Schreiben, als würde das einfach so aus einem herauskommen, als würde man gar nichts dazu tun, sondern man ist nur der Stift für diese Zeilen, die da entstehen. Und als dann plötzlich klar war, das ist das Ende von diesem Roman, da habe ich echt bitter geweint, während ich geschrieben habe. Es war einfach klar, das sind jetzt die letzten Zeilen, die da passieren und da sind mir wirklich die Tränen runtergelaufen. Und
hast dich verabschiedet
von deinen Figuren. Ich habe mich verabschiedet und ich habe dann quasi nochmal die Chance genutzt und habe einen quasi hintendran noch einen Epilog geschrieben und da habe ich dann tatsächlich mich aber auch so nochmal vielleicht von der Maria verabschiedet mit dem Satz, und so wie es mich schaudert, spüre ich auch eine starke Sehnsucht, die tief in mir ruht, wie ein Brunnen, der schon seit vielen Jahren keinen Tropfen Wasser mehr gegeben hat, aber für immer ein Brunnen bleibt. Das war dann so mein bewusster Abschied noch von der Geschichte.
Haben dich die Personen jetzt losgelassen? Weil du liest ja, wir reden jetzt schon 2 Stunden über Mühlensommer, du liest viel aus dem Buch, es ist ja so ein Bestseller, dass die Leute mit dir auch drüber reden. Sind die Figuren jetzt immer noch präsent?
Also dadurch, dass es ja so eine wilde Mischung ist aus an der Realität angelehnte Figuren, aber auch total erfundene Figuren, schwebe ich da auch irgendwie dazwischen. Also ich muss die nicht loslassen. Im Moment bin ich ja auch auf Lesereise unterwegs. Das heißt, ich lese, ich glaube, noch 20 oder 30 Mal in diesem Jahr aus dem Buch. Und irgendwie ist es jedes Mal so schön zu sehen, wie diese Figuren die Menschen an die Hand nehmen. Und für viele ist es ja das erste Mal. Und also bis jetzt ist es mir noch nicht langweilig, mich mit denen zu beschäftigen.
Und du hast ja schon gesagt, es gibt auch sehr nette Reaktionen. Zumeist von Frauen, nehme ich an. Auf das Buch?
Es sind auch Männer manchmal tatsächlich und das ist eigentlich schön, dass bei den Lesungen jetzt es schon ein paar Mal passiert ist, dass Männer aufstehen und sagen, lest dieses Buch, das ist richtig was Echtes. Und was auch eine schöne Geschichte ist, ist zum Beispiel, also mein Papa hat gesagt, naja, so ein Buch, wenn das erfolgreich sein soll, also wenn irgendjemand erfolgreich ist, für mich, dann muss er im Landwirtschaftlichen Wochenblatt stehen. Und das Landwirtschaftliche Wochenblatt, ich weiß nicht, Amine, ob du es kennst, das erscheint immer, also das erscheint immer am Freitag. Das liegt am Land eigentlich, bei den Leuten auf dem Hof, und liegt es auf dem Tisch wie die Bibel. Ja, das kommt immer am Freitag, da wird es gelesen. Und ich wusste, ja, mein Buch erscheint an einem Donnerstag. An dem Freitag, also am nächsten Tag, wird es im Landwirtschaftlichen Wochenblatt drinstehen, und zwar über 3 Seiten besprochen. Und gleichzeitig aber auch in der Glamour, also was ja ein bisschen so ein hippes Blättchen ist. Und mein Vater, dem habe ich nichts gesagt. Aber dann kam das Landwirtschaftliche Wochenblatt und mein Papa hat es aufgeschlagen und hat gesagt, da bin ja ich drin, das gibt's ja nicht. Und das war dann irgendwie auch toll, dass dieses Buch halt so viele Welten einfach dann auch wiederum verbindet. Ja, die Schickimicki-Glamour-Welt und das Landwirtschaftliche Wochenblatt. Und eben diese Männer, die bei diesen Lesungen aufstehen, diese älteren Herren, und sagen, lest das Buch. Die haben, glaube ich, auch das Landwirtschaftliche Wochenblatt zuallererst gelesen.
Das ist aber schön, dass man das, willst du wahrscheinlich auch mit dem Buch, dass man eben völlig unterschiedliche Leserinnen und Leser findet. Nicht nur die sagen, wir lesen jetzt bestimmte Genre, sondern dass es auch die mit der Landwirtschaft zu tun haben, interessiert. Genauso wie Städterinnen, die auf der Suche nach ihrer Kindheit sind oder sich erinnern wollen. Es spricht halt viele an.
Total. Und viele haben zum Beispiel auch gesagt, oh, wir haben so viel gelernt. Zum Beispiel eine Geschichte geht darum, da wird Hopfen gepflückt, also Hopfenzupfen. Und das ist was, das kennen ja die allerwenigsten. Und oder wie ein Schweinchen geboren wird, wie eine Sau aus einer Sau rauskommt. Und das ist, glaube ich, auch spannend, dass man das tatsächlich als Lehrbuch vielleicht auch nehmen kann, und oder wie ein Schwein geschlachtet wird oder wurde am Land. Also da gibt es viele Geschichten.
Hopfenzupfen hat ja die Figur der Maria gemacht. Haben wir ja gerade darüber geredet, dass er sich den Pullover leisten kann. Mhm. Hopfen war bei euch auch angebaut.
Wir hatten tatsächlich,
der ist ja so federleicht.
Ja, genau, wir hatten tatsächlich Hopfen. Also die Mäuslandsmühle liegt in der Region von dem Spalterhopfen. Das ist ja der ganz feine, besondere Hopfen. Und da waren wir sehr stolz als Kinder, weil ich weiß gar nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich habe immer gesagt, unser Hopfen, der wird nach Amerika exportiert. Also die Amerikaner, die trinken ihr Bier mit dem Spalterhopfen. Und in der Spaltergegend ist auch lustig, also da gibt es ein Brauereimuseum, und in dem Brauereimuseum, da bieten die jetzt auch Bier-Yoga an. Da bekommt man pro Yogastunde 2 Flaschen Bier. Das heißt, die verzichten auf diese Korkklötzchen, auf denen man sich abstützt. Die haben 2 Flaschen Bier, um sich drauf abzustützen. Und rate mal, Hermine, es sind außergewöhnlich viele Männer dort in der Yogastunde angemeldet.
Wer hätte es gedacht? Habt ihr dann auch selber den Hopfen getrocknet? Da gibt es ja so ganz eigene Dachböden. Mhm. Das war eine meiner ersten Reportagen als junge Reporterin. Und ich fand den Umgang mit Hopfen so faszinierend, wie leicht es ist, wie schön trocken es überall ist, wie es duftet.
Ja.
Man kriegt schon einen anderen Bezug zu den Herstellungsprozessen, wenn man es mal gesehen und erlebt hat.
Ja, wir hatten auch eine Hopfendarre, oder Dörre wahrscheinlich heißt, aber Darre haben wir gesagt. Und man musste ja erstmal den Hopfen, der am Anfang überhaupt nicht leicht ist, sondern ganz schön schwer, quasi, ich glaube, 4 Etagen nach oben tragen. Und dann wurde er, man kann sich's vorstellen, wie ein großer Kamin, in dem halt Gitter sind, die man immer wieder öffnen kann, damit der Hopfen eine Etage weiter nach unten fällt. Und ganz unten ist ein riesiger Föhn, so kann man es einfach vielleicht beschreiben, der trocknet diese Hopfendolden, und dann quasi nach ein paar Metern Hitze kommt er dann auf einen großen Dachboden, und da liegt er dann, und in dem Dachboden wiederum, da gibt es ein Loch im Boden, und da wird ein großer Sack eingehängt, und in diesen Sack wird dann der Hopfen reingekehrt oder reingeschoben, und dann braucht es einen Papa, also meinen Papa, den Fritz, der musste den Hopfen dann quasi pressen, also da einsteigen in diesen Sack. Meistens am Anfang war der bis zum Kopf verschwunden im Boden, und dann hat er den halt zusammengepresst, indem er da immer getrampelt ist im Kreis, und wir mussten immer mehr von dem Hopfen dazu schieben, bis der Sack ganz voll ist. Dann wurde er eine Etage weiter unten, wo er ja quasi runterhing, von meiner Oma entgegengenommen und zugenäht mit einer Nadel, die bestimmt 20 Zentimeter lang war. Es war die größte Nadel, die man je gesehen hatte.
Mit so einem Jutefaden.
Genau, mit so einem Jutefaden. Und dann hat die Oma da die Säcke zugenäht. Und dann wurde der riesige Hopfensack, also der bestimmt 2 Meter groß war und Umfang wahrscheinlich 1,5 Meter, durch eine Luke dann auf den Wagen und dann zum Spalter Hopfen, zur Wiegestation und dann nach Amerika.
Ein mühsamer Prozess.
Ein mühsamer Prozess, genau. Aber darum ist das Bier ja so gut bei uns.
In der Mühle, in der Mäuslesmühle, wird nach vielen Jahren jetzt auch wieder Brot gebacken.
Genau.
Das hat die Mama Christel entdeckt, dass man wieder Brot backen
genau,
könnte.
Genau, also die Christa hat vor 25 Jahren, also auf dem Hof in der Mitte, stand ein alter Backofen, ein Holzbackofen. Und das war, als ich Kind war, eigentlich die Hundehütte. Da dran hing der Hofhund an einer Kette. Damals hatte man halt noch einen Hofhund an der Kette. Das war einfach Standard am Land. Und dann gab es diesen Hund nicht mehr und dann sollte eigentlich der Ofen abgerissen werden. Und meine Mama hat gesagt, also bevor der jetzt abgerissen wird, da schauen wir doch mal, ob wir dann noch so Brot backen können wie früher. Und meine Oma hat damals noch gelebt und dann haben die wirklich zusammen versucht, Brot zu backen. Und das ist tatsächlich keine leichte Geschichte, weil da brauchen sehr viele richtige Momente, müssen aufeinandertreffen, damit es auch gut wird. Und ich glaube, beim ersten Versuch, da erzählt meine Mama lachend, hat die Oma gesagt, ja, wenn das Brot dann drin ist, dann wird die Luke zugemacht und erst 2 Stunden später darf man wieder aufmachen. Als sie nach 2 Stunden aufgemacht haben, da lagen da ein paar schwarze Brote. Das war dann mal nix. Genau. Und so haben sie es halt immer wieder versucht und meine Mama ist wirklich so findig und so geschickt und dann hat die tatsächlich jetzt eine sehr gute Form gefunden, dass es einfach immer super schmeckt und es ist nie gleich, also es hängt tatsächlich ab von Jahreszeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, manchmal hängt sogar davon ab, wie der Mond steht, wie das Brot wird, aber es ist tatsächlich eins der besten Brote, die ich kenne und dann haben sie eben quasi erst einen Laden in der Mühle ist jetzt ein kleiner Hofladen drin und dann hat meine Mama gesagt, so, wir machen das jetzt gescheit und hat eine Backstube da hingebaut und hat ein sehr, sehr nettes Team, also ganz tolle Frauen, die da mithelfen und das Brot backen und auch Kuchen und Brötchen und Semmeln und das ist ja einfach ein schöner Ort, an dem es immer gut riecht und jetzt kommt die ganze Welt auf diese Mühle, die früher so einsam war und jetzt kommen da wirklich, es gibt 2 Frauen, die leben in Nürnberg, aber die kommen eigentlich aus New York zum Beispiel und das ist schön oder die Urlauber, die kommen und die dann sagen, ach, wir bleiben noch ein bisschen hier und die sitzen dann auch auf dem Bänkchen und essen eine Zimtschnecke oder eine Rohrnudel, man merkt, mir läuft schon das Wasser gleich im Mund zusammen.
Ja, bei Rohrnudel habe ich auch kurz gezuckt.
Ist einfach gut geworden. Aus einer guten Idee ist was noch viel Besseres geworden. Ja.
So wie bei deinem Buch.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
Aus einer Kindheit auf der Mühle, auf der Mäuslesmühle oder in der Mäuslesmühle ist jetzt eine Backstube geworden und bei Martina Bock dann ein schöner Roman draus. Ein nicht nur Sommerroman, aber er heißt Mühlensommer und er macht viel Freude.
Vielen Dank.
Ihn zu lesen und es hat viel Freude gemacht, mit dir drüber zu ratschen. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin.
Danke, Hermine. Vielen Dank.
Es wird schwierig, noch ein zweites Buch zu schreiben. So ein Erfolg.
Ja, es wird schwierig. Auf jeden Fall muss es was ganz anderes sein, glaube ich. Und ja, so ein Wunder gibt es wahrscheinlich nur einmal im Leben, aber vielleicht macht auch gerade das ein Wunder aus, dass es halt was ganz, ganz Besonderes ist. Und ich hoffe, ich kann ganz viel davon mir merken und mitnehmen und versuche es gerade zu genießen. Und danke, dass ich da sein durfte.
Eine Freude und ein Vergnügen. Und ich wünsche dir, dass du auch wieder mehr Zeit hast, beim Brotbacken auf der Mäuslesmühle zu helfen.
Danke.